Die Kraft des Kreuzes oder die Macht des Kreuzes, das Wort vom Kreuz, das Kreuz selbst, am Anfang ein Symbol der Kreuzigung, ein Hinrichtungssymbol, hat sich verwandelt zu einem Symbol der Erlösung, der Befreiung. Und viele Menschen können da gar nichts mit anfangen. In den 70er Jahren hat Ulrich Pazani ein Buch geschrieben und auch darüber gepredigt unter dem Titel Kreuz ist Trumpf. Wenn wir heute unsere gesellschaftliche Diskussion so ein bisschen mitverfolgen, dann haben wir ganz andere Anfragen. Dürfen Kreuze in allen öffentlichen Räumen, in den Schulen, in den Gerichten eigentlich aufgehängt werden? Unsere Gesellschaft ist sich da nicht einig. Manche Theologen gehen hin und sagen, die Kreuzestheologie, dass jemand für einen jemand anderen am Kreuz stirbt, passt gar nicht mehr in unsere Gesellschaft hinein. Dieses Denken, dass da irgendwo was nicht passt, das ist nicht neu. Damit hatte auch Paulus schon zu tun, dass am Kreuz sich einfach die Geister geschieden haben. Und in der Situation, in der Korinth sich zum Beispiel befand, aus dem Korintherbrief kommt unser Text von heute, 1. Korinther 1, 18 bis 25, da wird einfach deutlich, dass man in der Gemeinde dort verschiedene Aspekte eigentlich hatte, um miteinander zu leben, geistlich zu leben. Und ein Aspekt war der gewesen, dass man so Gruppierungen geschaffen hat. Die einen gehörten dem Kephas, die anderen gehörten der Chloe an, einige hatten eine Christuspartei. Und worauf es ein Stück ankam, war eigentlich, dass man seine Meinung und seine Gruppierung rhetorisch sehr gut vertreten konnte. Und das Wichtigste eigentlich, um das es geht, ist außen vor geblieben. Und das hat Paulus den Korinthern mal so vor Augen gemacht. Und ihnen gesagt, worauf kommt es denn wirklich an? Und so lesen wir in 1. Korinther 1, Vers 18, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift, bei mir zählt nicht die Weisheit der Welt. Nicht die Klugheit der Klugen. Ich werde sie verwerfen. Was aber haben sie dann noch zu sagen, all diese Philosophen, die Kenner der Heiligen Schrift, die redegewandten Leute dieser Welt? Hat Gott ihre Weisheiten nicht als Unsinn entlarvt? Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber sagen dem Menschen, dass Christus am Kreuz für uns sterben musste, auch wenn das für die Juden eine Gotteslästerung ist und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren wir alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, dass sich gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit zeigen. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit. Auch wenn es unsinnig erscheint und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Der Hintergrund dieses Textes ist, dass die Leute der Chloe Paulus berichtet haben, dass es zu Spaltungen in der Gemeinde gekommen ist. Es haben sich Gruppen gebildet, die sich auf verschiedene Missionare und Leiter dann eben berufen. Paulus nennt sich selbst einmal, es gibt eine Gruppe, die des Paulus und sich auf ihn berufen, dann des Apollos, dann des Kephas, Petrus. Und als vierte Gruppe erwähnte er eine Christuspartei. In Korinth rühmte man sich, zu einer bestimmten Richtung zu gehören. und hatte natürlich für die andere Richtung, für die andere Partei nicht so viel übrig. Im Kreuz Jesu Christi hat Gott weltliche Weisheit ad absurdum geführt. Gott erwählte das Törichte und Schwache, damit sich die Christen nur auf Christus Jesus rühmen können. In ihm erlangen sie die Gerechtigkeit, die Heiligung und die Erlösung. Wir könnten das heute übertragen und sagen, gut, es gibt auch manchmal in der Gemeinde Parteiungen, Richtungen, aber ich möchte das noch ein bisschen weiter fassen. Es gibt heute in der Christenheit Konfessionen des christlichen Glaubens. Und kommt es darauf an, zu welcher man gehört? Kommt es darauf an, wer seine Konfession rhetorisch am besten vertreten kann? Kommt es darauf an, was die Medien an Meinung weitergeben? Rhetorisch, brillant, nachvollziehbar, nicht immer wahr oder nur teilweise? Und das hat zu Spannungen geführt. Und Paulus löst das Ganze, indem er sagt, Leute, es kommt gar nicht so sehr auf diese Weisheit und diese Klugheit an und auf das rhetorische Können, sondern eben auf das Kreuz selbst. Das Wort vom Kreuz entspricht der Predigt des Apostels, die nicht rhetorisch glänzt, sondern sich auf die Kraft Gottes stützt. Paulus bezeichnet seine Verkündigung als Weisheitspredigt. Sie schöpft aus dem Heiligen Geist, denn Gott hat sich den Glaubenden im Geist offenbart. Die in irdischem Denken befangenen Menschen aber können die Weisheit Gottes nicht erkennen. Die Botschaft vom Kreuz ist die Basis unserer Verkündigung und viele sind voreingenommen und biedern sich zum Beispiel in ihrer Verkündigung dem Menschen gerne an. Aber dabei trifft die Botschaft vom Kreuz mitten in das heutige Leben. Die Menschen sehnen sich nach einer Beziehung, die stabil ist. Das Kreuz ist die einzige Möglichkeit, die uns eine stabile Beziehung zu Gott ermöglicht. Und es geht nicht darum, das zu verkündigen, was der Mensch gerne hört. Das ist natürlich angenehm, findet Applaus und Zustimmung. Der Kunde ist König-Mentalität, gehört beim Predigen des Wortes Gottes außen vor. Wer sich nach den Wünschen der Zuhörer richtet, steht in Gefahr, eine Opiumreligion zu verkündigen, die vernebelt. Und das ist nicht nur erst seit dem Neuen Testament so, das ist auch im Alten Testament. Die Könige haben sich kluge Menschen um sich herum gestellt und gesagt, beratet mich. Sie haben Propheten, die im Namen Gottes sprechen, um sich herumgestellt und sagt, beratet mich. Und das Alte Testament kennt die wahren und die falschen Propheten. Und die Könige haben oft gerne den Propheten eigentlich gehorcht und zugestimmt, die Heil und Wohlstand und Gutes verkündigt haben. Und haben die auch teilweise ein bisschen verfolgt, die einfach gesagt haben, was Gott sagt. Das prophetische Wort ist weniger ein Wort, was so in die Zukunft schaut. Gibt es auch, dass jemand eine Erkenntnis hat und sagt, das kommt in der Zukunft auf uns zu. Aber in erster Linie ist das prophetische Wort ein Wort der Ermutigung. Ein Wort in die Situation unserer heutigen Zeit hinein. Eine Lösungsvorgabe. Und das Kreuz gehört damit dazu. Prophetischen Reden, sagt Paulus in 1. Korinther 14, Vers 3, ist ein Reden, das erbaut, das ermutigt. Dieses nach vorne schauen, sehen, was in 200 Jahren ist, das ist möglich. Die Bibel in der Offenbarung spricht davon, was passieren wird. Aber entscheidend ist eigentlich das prophetische Wort, ein Sprechen Gottes in meine Situation hinein ist, ein Ermutigen in meine Situation. So hat Paulus das auch gesehen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Gliederung von drei Aspekten, die wir heute miteinander besprechen. Erstens, der Wert des Kreuzes ist nicht für alle erkennbar. Und zweitens, die Macht des Kreuzes wird durch den Glauben aktiviert. Und als drittes, wie erfahre ich dann jetzt die Macht und die Kraft dieses Kreuzes? Der Wert des Kreuzes ist nicht für alle erkennbar. Zurzeit erleben wir ja die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Heute Abend ist Deutschland dran. Den einen interessiert's, die anderen sind neutral, wenige interessiert's nicht. Aber das macht nichts. Entscheidend ist aber schon, dass es uns irgendwo so ein bisschen bewegt. In den Nachrichten steht das immer an erster Stelle. Es geht um Erfolg oder Niederlage. Und oft ist in diesen Tagen von dem sogenannten Fußballgott die Rede. Manche Geste auf dem Spielfeld und manche Reaktion der Zuschauer haben etwas Religiöses an sich. Die Menschen hätten gerne einen Fußballgott, der die Guten belohnt und die Schlechten durch den Verlust des Spieles bestraft. Jedenfalls auf dem Spielfeld. Bei einer Weltmeisterschaft wurde unser sehr bekannter Torwart Oliver Kahn von einem Reporter angesprochen und gefragt: Herr Kahn, wie fühlt man sich so als Fußballgott? Und die Antwort von ihm kam trocken und spontan zurück. Es gibt keinen Fußballgott. Es gibt nur einen Gott. Und oft kommen so kompetente Aussagen zum christlichen Glauben aus angeblich unberufenem Munde. Mit Gott hat der Fußball nichts zu tun. Trotzdem, christliche Sportler beten auch für einen Sieg. Aus dem Missionswerk Neues Leben ist ja die missionarische Sportlerarbeit entstanden, Sportler und Sportler. Und da fragt man sich manchmal, wenn jetzt zwei christliche Sportler miteinander kämpfen, so zwei Boxer, beide beten ja um den Sieg. Ja, für wen soll man denn jetzt beten? Hanfried Rieker, der Gründer von SAS, hat gesagt: Ich bete immer Folgendes. Und er ist mehrfach deutscher Meister geworden im Motocross und auch im Trial. Und er sagte: Möge der Bessere gewinnen. Da liegt auch ein Stück Weisheit mit drin. Aber Gott ist nicht nur auf der Seite der Gewinner. Deswegen kann man auch nicht von einem Fußballgott sprechen. Der scheinbaren Gewinner. Die Rede von Jesus am Kreuz zum Beispiel ist dabei eine ganz andere Geschichte. Gott begibt sich freiwillig in die Verliererrolle. Aus Liebe zum Menschen verzichtet Gott auf Macht und Erfolg. Sein Sohn Jesus Christus wird hingerichtet. Er ist ein Opfer für andere, für uns. Es ist immer schon nach menschlichem Ermessen eine Dummheit, wenn man sich freiwillig auf die Seite des Verlierers stellt. Auch nach den Maßstäben der Weisheit ist Gottes Handeln eine Torheit. Paulus predigte dieses Evangelium nicht in der Redeweisheit. Alles, was anziehend für den natürlichen Menschen war, Redekunst, schöne Sprache, überredende Worte, all das vermied der Apostel Paulus. Er war der Rede sogar auch unkundig. Die Korinther, als er ihnen mal schrieb, hatten ihm ja vorgeworfen: Weißt du, Paulus, du kommst nach Korinth, dann bist du eigentlich ganz leise und schwach und man kann deiner Rede auch nicht unbedingt so folgen. Aber wenn du dann weg bist und uns schreibst, dann sind deine Briefe umso gewaltiger. Und es mag was dran sein, dass er nicht der Rhetoriker ist. Hat man übrigens oft das bei Schriftstellern, dass die sehr gute Bücher schreiben, besser nicht reden sollten. Ja, das ist dann manchmal eine Zumutung. Vielleicht war das bei ihm auch so gewesen. Aber er sagte, es ist ja nicht nur diese formale Geschichte, es ist auch inhaltlich wichtig. Er predigte nicht mit überredenden Worten. Das hat das Kreuz gar nicht nötig. Wir müssen Menschen nicht überreden, mit Gott zu leben, Jesus zu vertrauen. Er verzichtete ganz bewusst auch um diese rhetorische Finesse, die Überredekunst, weil er fürchtete, dadurch die Kraft des Kreuzes Christi zu schmälern. Er hatte umfassendes, vollkommenes Vertrauen auf das Evangelium. Alle menschlichen Bemühungen der Rhetorik können darauf abzielen, den Menschen zu manipulieren. Die Predigt vom Kreuz ist denen, aber die verloren gehen, eine Torheit. Und da hilft auch keine sehr gute Rhetorik. Gott will nicht manipulieren. Gott möchte, dass wir aus einem freien Herzen, aus der Liebe zu ihm, aus der Dankbarkeit zu Gott, aus dem Verhalten, Gott die Ehre zu geben, an ihn glauben und ihm vertrauen. Und das hat nichts mit Redekunst, Rhetorik und Manipulation zu tun, sondern ist ein Angebot, das Gott den Menschen gibt. Und gerade weil es diese Schwachheit ist, ist es einfach für den Menschen ein Kriterium und für Gott, diese Liebe Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Die Kraft des Kreuzes wird durch den Glauben aktiviert. Die Kraft und die Macht des Kreuzes wird durch den Glauben aktiviert. Für uns, die wir an Christus glauben, ist es eine Gotteskraft. Sie rettet uns von der Schuld, von der Sünde, von der Macht der Sünde selbst. Und die Welt mit all dem ihren angeberischen Wissen und all ihrer Weisheit verschwendet keinen Gedanken an das Evangelium. Sie lehnt den großen Plan Gottes und die Kraft des Kreuzes einfach ab. Die Menschen, die heute dem Evangelium den Rücken kehren und von der Philosophie, der Wissenschaft und der Weisheit reden, wenden sich in Wirklichkeit wieder der Torheit zu, die sie für immer in die Dunkelheit und Finsternis führt. Aber die Predigt vom gekreuzigten Christus war den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit, weil die Juden Zeichen forderten und die Griechen Weisheit suchten. Als Paulus nach Athen kam, dann ist er auch zum Areopag gegangen. Das war so für die damalige Zeit diese Nachtdiskussionssendung, ne? Wo jeder seine Meinung sagen kann, auch wenn sie noch so blöd ist. Aber da versammelte sich die geistige Elite des Griechentums, um miteinander die neuesten Nachrichten, Weisheiten, Philosophien auszutauschen. Und so war für die Philosophen dort oben Paulus sehr interessant, wenn er von einem neuen Gott sprach. Und er hat es auch geschickt angefangen. Er ist dort hingegangen, erstmal durch die Stadt und sagte dann zu den Griechen da auf dem Areopag: Ich bin durch die Stadt, eure Stadt gegangen. Und ich muss sagen, ihr verehrt viele Götter. Und ich bin an einem Gottesbild, einem Götterbild stehen geblieben. Und da stand drauf, dem unbekannten Gott. Und diesen Gott verkündige ich euch. Da hörten sie ihm alle noch zu. Aber als er dann davon sprach, dass Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, sind sie schneller weggegangen, als sie gekommen waren. An dem Kreuz scheiden sich einfach die Geister. Das Kreuz wirft menschlichen Stolz und menschliche Ehre in den Staub. Und dafür hatten die Philosophen damals kein Interesse. Aber das ist im Grunde das Grundthema. Paulus hat im Römer 1 deutlich gemacht, hat gesagt, was ist eigentlich die Grundschuld der Menschheit? Die Grundschuld der Menschheit ist die, obwohl sie wussten, dass ein Gott ist. Deswegen die Griechen, dem unbekannten Gott. Wir wollen ja keinen vergessen. Ja? Dann haben wir zumindest ein Altar, wo dann für den, den wir vielleicht nicht kennen und nicht vergessen haben, noch irgendwo eine Anbetung bringen können. Dem unbekannten Gott. Und dem Gott verkündigte Paulus. Und er sagte, Gott sagt, obwohl sie wussten, dass ein Gott ist, haben sie ihm nicht gedankt und noch geehrt. Und das ist die Grundschuld. Und Jesus hat die Brücke geschlagen durch das Kreuz und hat damit dem Menschen den Zugang zu Gott wieder ermöglicht. Der in Schwachheit gekreuzigte Christus ist mächtiger als die Menschen, denn es rettet den Menschen. Wie erfahre ich denn jetzt diese Macht und diese Kraft des Kreuzes? Einmal, indem ich meine wirkliche Situation, wo ich stehe, wo der Mensch an sich steht, erstmal erkenne. So sagt Paulus in Römer 3, 22, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Man könnte auch sagen, verfehlen den Glanz, die Macht, die Ehre. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird, durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Darum geht es, dass Gott uns erlöst hat. Er hat unsere Gottesferne, unser Fehlverhalten nicht einfach nur gebilligt und gesagt, einmal ist keinmal, oder da sehe ich drüber hinweg. Nein, er hat jemanden sühnen lassen für unsere Schuld und Sünde. Und so wie im Alten Testament die Schuld und Sünde des ganzen Volkes einmal im Jahr bei dem Sühnopfer überging auf ein geopfertes Lamm, und was jedes Jahr erneuert werden musste, so sagt der Hebräerbrief, hat Gott in seinem Sohn Jesus Christus ein für alle Mal, ohne eine weitere Opferung, die Möglichkeit geschaffen, durch den Glauben an Jesus wieder Verbindung mit ihm zu haben, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und wie erfahre ich die Kraft des Kreuzes? Petrus sagt in Apostelgeschichte 3, Vers 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Buße heißt Umkehr. Für den einen ist das etwas Schlagartiges. Für andere ist das etwas in mehreren Etappen. Ja, ich bin in einer Familie aufgewachsen, da hat mein Vater die Bibel gelesen wie die Tageszeitung. War auch nicht immer einfach, wenn er uns dann so nach dem Frühstück immer ein Kapitel der Bibel vorlas. Weil wir haben das meistens so nicht verstanden als Kinder. Irgendwann kam er mal auf die Idee und hatte etwas gefunden, die sogenannte Kinderbibel nach Anne de Vries. Und die machte uns dann schon ein bisschen mehr Spaß. Dann ging das dann ein bisschen besser. Aber wie man dann so einfach in den Glauben hineinwächst, für den einen ist das so eine Entwicklung über mehrere Epochen, wie bei mir. Für den anderen ist das plötzlich ein Schlag, wo einem plötzlich klar wird, jetzt gehöre ich Jesus, ich möchte ihm nachfolgen, ich möchte Gott gehorchen, möchte an ihn glauben. Einfach den Segen Gottes empfangen. Wer das so an ein Bild erinnert, dass jemand in der Wüste umherwandert, kein Wasser hat und mächtigen Durst. Da trifft er jemanden mit einem Glas Wasser in der Hand. Und dann möchte er gerne das trinken, aber der sagt, ich muss dir erstmal was darüber erzählen. Aus wissenschaftlichem Aspekt ist dieses Wasser keimfrei. Es ist auch gesund und hilft dem organischen Körper. Der Durstende macht nochmal ein Anzeichen, dass er jetzt was braucht. Sagt er, nein, ich will erstmal ein Loblied auf dieses Wasser singen. Der schon fast verdorrte Mensch krächzt mit, aber das hilft nicht. Selbst als noch eine Predigt über das Wasser kommt, ist es sehr schön. Aber dem Dürstenden ist es keine Hilfe. Es sei denn, er würde es trinken. Und wir müssen es auch trinken. Wir dürfen nicht nur gute Sachen über das Kreuz und über seine Bedeutung und über die Möglichkeit der Vergebung und der Buße und des Bekennens der Sünden hören, sondern wir müssen es auch tun. Wir müssen auch sagen, das ist eine reine Sache des Kopfes, zu sagen, ja, ich möchte jetzt Jesus nachfolgen, ihm vertrauen und ihm treu sein und ihm gehorchen. Und wo wir das machen, da wird das Wasser nicht nur zu einem Gegenstand der Betrachtung, der rhetorischen Finesse, sondern es wird zu einer lebendigen Quelle in unserem Leben. Weil am Kreuz von Golgatha hat der Sohn Gottes sein Leben gelassen für uns. Sein Blut hat unsere Sünden beseitigt, weil er sie auf sich genommen hat. Und da liegt die Kraft und die Macht des Kreuzes, dass wir Befreiung erleben und die Gemeinschaft mit Jesus und mit dem Vater. Und das können wir mit der menschlichen Weisheit nicht erklären. Das hat auch erstmal was mit Verlust zu tun. Gott hat sich klein gemacht, um uns zu begegnen. Gott hat sich immer klein gemacht, um mit uns zu reden. Er wurde Mensch und ist in allem auch als ein Mensch erfunden worden, mit allen Bereichen, die das betreffen. Aber er war ohne Sünde und Schuld und deswegen war er eigentlich die ideale Person, die das Lamm Gottes einfach dann auch repräsentiert hat. Und dieser Jesus sagt, und damit kann man eigentlich die Kraft Gottes in Anspruch nehmen, in Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auföffnet, so werde ich zu ihm hineingehen. Ich habe schon mal die Geschichte erzählt von dem Bild, wo Jesus vor der Tür steht, Offenbarung 3, Vers 20 in London, in einer Kirche. Und der Künstler hat ja interessanterweise diese Tür gemalt und Jesus steht davor und klopft. Aber die Tür hat von außen keinen Griff. Denn ich muss den Griff aufmachen und sagen, Jesus, komm zu mir herein. Und die Grundbedeutung eigentlich, weshalb derjenige, der sich an das Kreuz hält, nicht zu den Verlierern gehört und auch nicht dumm ist, liegt allein darin, dass durch die Anerkennung dieses Kreuzes und durch die Annahme der Vergebung der Sünden, durch die Gemeinschaft mit Gott, ich Gott die Ehre gebe. Und damit komme ich mit meinem Leben zu meinem Sinn und meiner Sinnerfüllung hin. Ich gebe Gott die Ehre. Und dann ehrt Gott mich, weil er mir meine Schuld vergibt, weil er mich in seine Gemeinschaft aufnimmt, weil ich Gemeinschaft auch mit denen haben darf und haben kann, die auch an Gott glauben. Und darin möchte uns Gott segnen, dass wir die Kraft des Kreuzes eigentlich immer wieder, jeden Tag neu, täglich erfahren und erleben und auch davon erzählen und sie weitergeben. Amen.